Frau Hoffmann, Sie haben sich vor 30 Jahren entschieden, aus Deutschland nach Rom zu gehen. Sie feiern sozusagen noch in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Rom kam für Sie in Frage nach einem kunsthistorischen Studium in Heidelberg. Hätten Sie damals gedacht, also 1989, dass es am Ende 30 Jahre sind und sogar noch mehr werden könnten hier in Rom?
Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich bin damals gekommen für ein Jahr und wollte sehen, ob ich hier einen Fuß auf den Boden bekomme. Ich konnte es damals nicht wissen, aber nach einem Jahr in Rom und einigen Experimenten weiß ich genau, was da passiert ist. Ich saß im Park der Doria Pamphili und habe überlegt, ob ich hier bleibe, ob ich weggehe, was ich mit meinem Leben mache. Und plötzlich war es da. Ich wusste, ich bleibe hier. Egal, was kommt, ich bleibe hier.
Eine Art Eingebung sozusagen?
Es war einfach eine intuitive Eingebung, könnte man sagen, ja. Und das war die beste Entscheidung, weil ab da wusste ich, jetzt muss ich mich arrangieren hier.
Rom ist ja nun, wenn man hier ist, laut und schmutzig. Es gibt ganz viel Kunst, sozusagen auf Schritt und Tritt, aber es gibt auch ganz viel Elend auf den Straßen. Menschen, die kein Zuhause haben, übernachten, übrigens auch ganz in der Nähe des Petersplatzes. Der Müll wird nicht abtransportiert, Busse fahren ohne Fahrplan oder auch mal gar nicht. Eine Woche lang ist das ganz schön in diesem scheinbaren Chaos. Wie hält man das länger aus als, naja, Sie sind in Deutschland groß geworden und da ist man ja so eine gewisse zivilisierte Ordnung gewohnt. Also wie hält man dieses Chaos, was im Urlaub ganz sympathisch ist, 30 Jahre aus?
Man gewöhnt sich auch daran, kann ich nur sagen. Ich nehme es immer noch als Chaos wahr und auch als eine tägliche Herausforderung. Aber es verlangt eine unglaubliche Flexibilität, wenn man morgens aus dem Haus geht und der Bus ist einem vor der Nase weggefahren. Dann muss man sofort einen Plan 2 und 3 haben, wie die Italiener das haben. Und ich bewundere die Italiener, die ruhig bleiben, die sich nicht aufregen und die auf den nächsten Bus warten und wenn er kommt, sind sie glücklich. Und ich habe mich daran gewöhnt, es so zu machen, wie die Italiener machen und finde das manchmal also so tragisch nicht, wie es sich nach außen darstellt. Dass die Stadt auch auf anderen Gebieten nicht funktioniert, das ist richtig so. Rom ist eine Stadt voller Gegensätze und das hat seine Vorteile und seine Nachteile. Gegensätze im Sinne von Rom hat eine Vergangenheit natürlich, eine kulturelle Vergangenheit, die aus noblen und majestätischen Palästen besteht und Kirchen und auf der anderen Seite aus populären Quartieren, dass man denkt, man sei auf dem Land. Gegensätze wie Sacro und Profano, also die Präsenz von Kirchen, von Priestern, von Nonnen, von Kardinälen, von Mönchen im täglichen Stadtbild, finde ich eine sogar inzwischen eine beruhigende Präsenz von Spiritualität in dieser Stadt, in dieser profanen Stadt. Und Gegensätze von Arm und Reich und Luxusquartieren und ärmeren Viertel, glaube ich, gehört zu einer Großstadt von 3,5 Millionen. Und erlebe das als einen Normalzustand, würde ich schon sagen. Dass ich nehme die Gegensätze wahr, aber ohne sie jetzt zu werten.
Sie haben gesagt, Sie wollten eigentlich nur ein Jahr bleiben ursprünglich. Ist der Wunsch, nur ausgerechnet nach Rom zu gehen, sozusagen während des kunsthistorischen Studiums entstanden? Und ja. Warum dann Rom? Es hätte ja auch was anderes sein können, Griechenland oder sowas.
Ich habe in Heidelberg studiert und Heidelberg war italienorientiert. Und wir waren während dem Studium mehrmals Exkursionen in Rom und ich selbst habe ein Semester ausgesetzt und bin mit einer Freundin 3 Monate durch Italien gereist damals. Und ich glaube, da fing das an. Da begann eine Italiensehnsucht.
Und die Sie jetzt 30 Jahre befriedigt haben sozusagen und die immer noch nicht befriedigt ist, nehme ich an. Aber jetzt erzählen Sie doch mal, ich weiß, Sie haben sozusagen, man kann das glaube ich sagen, das klingt so ein bisschen pathetisch, aber das ist nicht so pathetisch, wie es klingt. Sie haben eigentlich Ihr Leben der Kunst verschrieben, das kann man glaube ich sagen.
Ja.
Wie sieht denn das jetzt ganz konkret aus, wenn man jetzt noch nie von Ihnen gehört hat? Was machen Sie hier mit der Kunst, die Sie studiert haben, die Sie einatmen Tag für Tag und all die Jahre? Was machen Sie hier?
Ich bin Freelance, das ist eine, also meine Wahl gewesen, und ich praktiziere die Kunst und die Kultur in Form von einer praktischen Arbeit und in Form von Führungen, die ich, von Privatführungen, die ich hier seit vielen Jahren mache. Aber an erster Stelle würde ich sagen, genieße ich die Kunst und die Kultur und merke, je länger ich in Rom bin und je mehr ich eindringe in diese Kultur, die die Basis unserer europäischen Kultur ist, die griechisch-römische plus die christliche, merke ich erst, wie lange es braucht, und das ist wirklich 30 Jahre sind wenig, weil es tun sich ganze Welten auf jedem Gebiet der Architektur, der Skulptur, der Malerei, der Musik, tun sich ganze neue Gebiete auf, in die man tiefer eindringen könnte, und es reicht ein Leben nicht aus.
Also Sie machen Führungen, aber Sie arbeiten auch sozusagen mit den Händen?
Ich brauche dieses Gleichgewicht, habe ich herausgefunden. Ich muss etwas mit den Händen arbeiten und auch mit dem Kopf. Und mit den Händen arbeite ich das, was mein eigentliches Ziel war, als ich nach Italien kam. Ich wollte hier in die Restaurierung einsteigen. Ich habe mich hier ausgebildet in der Restaurierung, in der Gemälderestaurierung vor allem, und habe die ersten 6 Jahre in der Restaurierung gearbeitet, mit Kooperativen, an Wandmalereien, an Leinwandgemälden im Studio. Und daraus ist dann im Laufe der Jahre etwas anderes erwachsen. Und durch eine Auftragsarbeit, die an mich herangetragen wurde, dass ich gefragt wurde, Abgüsse zu machen nach antiken Originalen für eine Privatperson. Und das ist eigentlich ein anderer Beruf, aber ich habe es gelernt und mache das immer noch. Und das ist eine wunderschöne praktische Arbeit, die sehr ermüdend ist und sehr anstrengend ist und sehr physisch ist, und das tut mir sehr gut.
Also das heißt, Sie machen Abgüsse von Steingebilden, also Fragmenten oder ganzen Figuren, also so wie man das hier auch kaufen kann, industriell gefertigt aus Gips, nur eben nicht aus Gips, nehme ich an.
Nein.
Denn das könnte man ja industriell machen.
Sie.
Also, was ist das für ein Material?
Ich muss ein Original haben. Das kann eine Marmorfigur sein, eine Statue sein, ein Relief sein oder nur ein Kopf sein. Und davon mache ich einen Abdruck oder erwerbe einen Abdruck, einen ersten Abdruck von einem Original, und stelle eine Form her und gieße sie aus in Marmormehl und einem Bindemittel. Und wenn dieser Guss getrocknet ist oder so, fühlt er sich an wie Stein. Und deshalb verwende ich keinen Gips, sondern Marmormehl, weil er Steincharakter hat. Und man ihn draußen stehen lassen kann. Und ich habe begonnen mit sehr großen Werken, mit 2 Kollegen, überlebensgroße Statuen für Gärten nach antiken Werken. Und heute mache ich nur noch kleinere Objekte. Ich mache Köpfe und Reliefs, stelle ich her, altere sie, patiniere sie, nennt man das. Ja. Also und man kann sie auch bei mir erwerben.
Das heißt, es gibt einen Markt dafür, dass man sich antike Statuen in Italien, in Rom, in seinen Garten stellt.
Genau, und das ist eine römische Tradition. Da es im antiken Rom eine Kunstausstattung gab, die wir uns kaum vorstellen können, aber tausende von Kunstwerken, die man auch sehen konnte, innen oder auch außen aufgestellt, führten dazu, dass die originalen Werke, konnten sich die erwerben, sagen wir ab der Renaissance, als man ein Bewusstsein für die Werte auch dieser Werke sich erwarb. Wer es sich leisten konnte, hat Originale erworben, aber das können nicht alle bis heute. Und heute kann man keine mehr erwerben. Es sei denn über den Antiquitätenmarkt und dann sind sie extrem teuer, würde ich sagen. Und Kopien davon zu erwerben, ist eine alte Tradition. Schon die Römer haben Kopien hergestellt nach griechischen Originalen. In der Renaissance werden sie wieder kopiert und in vielen Jahrhunderten danach. Und auch heute gibt es sehr viele. Ich mache das nur in einem kleinen Rahmen, ja, und nicht in einem kommerziellen Rahmen.
Und das erklärt auch, warum das Material ein bisschen solider sein muss, wenn man die wirklich ins Freie stellt, womöglich Sonne und Wind ausgesetzt, das Material ein bisschen solider sein muss, als dass man das aus Beton macht oder aus Gips, weil das wahrscheinlich nicht so lange hält, schätze ich.
Ja, Beton würde schon sehr lange halten, aber das sieht man, wenn es aus Beton ist. Und ich möchte, dass sie Steincharakter haben und auch wenn man das Werk anfasst, dass man das Gefühl hat, das ist Stein und nicht Gips.
Lernt man bei so einer Arbeit, ich meine, Sie machen einen Abdruck, Sie gestalten ja nicht eine Figur.
Richtig.
Aber lernt man bei so einer Arbeit, kriegt man da einen Zugang in die Kunst derer, die früher sowas im Original hergestellt haben, bei den Bildhauern von damals?
Das glaube ich schon, dass man ein Gespür, eine Sensibilität dafür entwickelt, da ich ja, während ich arbeite, permanent mit diesem Objekt, ich habe dieses Objekt in der Hand, ja. Und wenn der Abguss getrocknet ist und ich ihn aus der Form nehme, dann muss ich ihn nacharbeiten. Ich muss die Nähte von einem Kopf, der in zwei Teilen gearbeitet ist, verschließen. Ich muss am Gesicht arbeiten. Es gibt hier und da kleine Unebenheiten, die ich korrigieren muss. Und dabei mache ich mir natürlich Gedanken und nehme sehr wohl wahr, was es bedeutete, so eine Figur herzustellen in der Antike, aus einem wirklichen Marmorblock das zu arbeiten.
Ich stelle mir vor, wenn Sie einige Zeit dann mit dieser Skulptur beschäftigt sind, aber das ist meine pure Fantasie, ich habe davon keine Ahnung, dann trennt man sich doch eigentlich umso schwerer von der Figur, die Sie zwar in Auftrag gekriegt haben, aber die Sie dann verkaufen sollen und wollen und davon leben Sie auch, das ist auch in Ordnung. Aber ich stelle mir vor, davon trennt man sich doch schwerer.
Das ist sehr, sehr richtig. Da ich die alle mit meinen Händen arbeite, ja, und sie patiniere, also ich fasse sie ganz leicht farblich, dass sie nicht in schneeweißem Marmormehl erscheinen und nicht aussehen wie von heute, sondern wie von gestern. Und lasse sie lange liegen, beobachte sie, wasche die Farbe ab, bringe neue Farbe an. Und also das ist ein langer Prozess der Patinierung. Und dann ist es manchmal in der Tat sehr schwer, sich von ihnen zu trennen, denn sie sind wie meine Kinder. Und ich bin immer sehr glücklich, wenn sie in Hände gehen von Personen, die ich kenne. Und das ist überwiegend der Fall. Es sind weniger fremde Personen, sondern es sind meine Klienten oder Freunde, über die ich diese Werke verkaufe. Und dann weiß ich, dass sie in guten Händen sind.
Ist Ihnen schon mal passiert, dass Sie jemandem gesagt haben, nee, also nicht gesagt haben, aber gedacht, aber für den mache ich das nicht, unter gar keinen Umständen?
Nein, da würde ich sagen nein, aber wenn jemand verlangt, ob ich was ändern kann, ob ich die Nase etwas kürzer oder länger oder eine Veränderung vornehmen kann oder wie es mir vor kurzem passiert ist, ob ich ein Relief in grauem Ton anfertigen könnte, ein schon fertiges Relief, dann sage ich nein, weil ich auch überzeugt bin, dass das kein guter Farbton ist.
Sie sind, nachdem Sie eine Weile in Rom waren, dann einem eigentlich für Ihr Bleiben auch wichtigen Mann begegnet, nämlich Carlo Guarienti, ein Künstler, ein Maler, der in Deutschland jedenfalls nicht so bekannt ist. Mir ist der Name nie begegnet. Was macht er für eine Kunst und wieso war er so wichtig für ihr Hierbleiben dann auch?
Carlo Guarienti, die Canossa, ist ein Künstler, der in Italien sehr wohl bekannt ist. Und ich bin zu ihm geschickt worden, um ein Gemälde zu restaurieren damals, was ich auch gemacht habe. Und danach hat er mich gefragt, ob ich mit ihm arbeiten wollte. Ich habe ihm gesagt, dass ich keine künstlerischen Fähigkeiten habe und kein Künstler bin. Und er hat mir sehr direkt geantwortet, ich bin der Künstler und ich brauche nur jemand, der mir zur Hand geht und die Farben anrührt und was ich so brauche, um mir zu verstehen zu geben, also was meine Arbeit wäre. Und er ist eine ganz große Persönlichkeit und hat begonnen, figürlich zu arbeiten, was er auch heute noch macht. Er ist heute 96 Jahre alt und arbeitet immer noch jeden Tag im Studio. Und er arbeitet immer auch noch, setzt neue Ideen um und wiederholt sich nicht, und was ich sehr, sehr respektiere. Er ist ein großer Porträtmaler und hat auch Porträts in Stein gehauen und Landschaften, und wurde im Alter, ich habe ihn 12 Jahre lang direkt erlebt, und das war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung, zu sehen, wie ein Künstler arbeitet, wie er nicht ein Bild, wie vielleicht eher heutige Maler in einer sehr kurzen Zeit malt, sondern es immer wieder wegstellt, eine Idee umsetzt, es wegstellt, es wieder nimmt und weiterarbeitet, es beobachtet und nach seine Gedanken umsetzt. Und das, glaube ich, ist auch für meine Arbeit der Führungen und für die Erklärung von Kunstwerken ein wichtiger Aspekt, den ich auch weitergeben kann, wie ein Bild entsteht.
Also er hat Sie gebeten, ein Werk, ein Gemälde von ihm zu restaurieren.
Ich wusste aber nicht, dass es sein Gemälde war.
Okay. Denn dann hätte ich gefragt, wieso hat er das nicht selber gemacht?
Ja, natürlich. Er wollte auf diese Weise jemand kennenlernen, zu dem er Vertrauen hat, bevor er ihn fragt und um eine Mitarbeit also fragt, wollte er auf diese Weise jemanden kennenlernen. Und ich bin über 6 Wochen nur am Wochenende hingegangen und habe an diesem Gemälde gearbeitet und habe es restauriert. Und ich hatte das Gefühl, dass wir auskommen.
Und Sie haben gesagt, ich bin kein Künstler, ich bin keine Künstlerin. Er sagt, das bin genau. Ja auch ich. Hat er damit wirklich recht? Ist das Restaurieren entweder Abdrücke machen von Vorlagen aus Stein oder eben ein Bild zu restaurieren, ist das wirklich so frei von künstlerischen Aspekten?
Ja, das würde ich unvoreingenommen mit Ja beantworten.
Also reines Handwerk?
Es ist ein Handwerk. Ich weiß, dass viele Restauratoren sind auch Künstler oder künstlerisch tätig in irgendeiner Form. Aber man sagt eigentlich, es wäre besser, wenn sie das nicht wären, weil die Gefahr besteht, dass der Restaurator, der auch Künstler ist oder künstlerische Fähigkeiten hat, eingreift in das Werk, was er restauriert. Das sollte er nicht. Er macht eine technische Arbeit, indem er, wenn er ein Bild restauriert, es von einer Patina, einer Schmutzschicht befreit. Er darf nicht eingreifen in das Bild. Er muss nur ein Gefühl haben für Farben, er muss eine Sensibilität haben. Aber er muss einen noch größeren Respekt haben vor dem Original, an dem er arbeitet. In diesem Sinne wäre es besser, dass er kein Künstler ist.
Aber das heißt, man kann wie bei einer Orchestrierung, wie bei einem Arrangement von Musik, kann man auch mit Farben oder mit gewissen Manipulationen, die man natürlich nur machen kann, wenn man es kann als Restaurator, kann man auch das Werk, das Original manipulieren, verstehe ich richtig?
Natürlich, man könnte das verändern. Man könnte eingreifen, man kann die Farben verändern, man könnte die Formen verändern, aber das darf ein Restaurator im Prinzip nicht. Es sei denn, der Künstler würde noch leben oder er würde gefragt, es einzugreifen und es zu verändern. Aber generell darf er nicht in das Bild eingreifen, ja, in die Form, weder in die Form noch in die Farbe.
Wir haben vorhin davon gesprochen, ich habe Sie gefragt, ob man sozusagen, wenn man Abdrücke macht von gegenständlichen Figuren, von Kunstwerken, von alten Kunstwerken, ob man dann sich so auch mental dem Werk oder dem Künstler, sofern man ihn kennt, nähert. Das haben Sie bestätigt. Ist das auch der Grund dafür gewesen, warum Sie dann nach ein paar Jahren die Schule des Sehens gegründet haben mit einer Kollegin, Yvonne Zudona? Kann man übrigens auch im Internet ganz leicht googeln, also Schule des Sehens, und schon landet man bei Ihnen. Ist das der Zugang gewesen, zu versuchen, indem man etwas anschaut oder sich handwerklich einem Kunstwerk nähert, das auch besser zu verstehen und besser sehen zu lernen?
Im gewissen Sinne ja, aber es hat auch sehr praktische Gründe. In den ersten Jahren brauchte ich ganz einfach ein zweites Standbein und habe die Prüfung gemacht als Stadtführer hier in Rom, die man ablegen muss. Aber nur in der Absicht, das einige Jahre zu machen, um mich hier irgendwie, um hier Fuß zu fassen und um eine gewisse finanzielle Sicherheit zu haben. Und hatte eigentlich nicht vor, das weiterzuentwickeln, bis ich vor circa 20 Jahren Frau Zudona kennenlernte, auch Kunsthistorikerin. Und wir beide haben gemeinsam überlegt, wie kann man Kunst vermitteln in Form von Führungen zwischen populär und wissenschaftlich für einen interessierten Rombesucher. Und kamen dazu, dass wir das nur in Form von Privatführungen machen wollen, mit einer homogenen Gruppe. Und das heißt eine Familie, eine Freundesgruppe, eine Arbeitsgruppe, die Interesse haben und die auch lernen wollen und die bereit sind, sich vor einem Kunstwerk aufzuhalten. Und nicht einfach nur Informationen aufzunehmen, die verstehen wollen, Zusammenhänge verstehen wollen und eindringen wollen, etwas von einem Künstler, von einem Auftraggeber und von dem Gemälde selbst erfahren wollen. Und wir haben über mehrere Jahre sehr intensiv daran gearbeitet und sind alle Werke durchgegangen, die wir in Rom haben. Und haben ein didaktisches Programm entwickelt und einen Kulturverein gegründet, den wir Schule des Sehens nannten.
Aber das da wird ja nicht nur Wissen vermittelt, sondern man muss ja dann auch mal den Bleistift in die Hand nehmen.
Das auch. Also ich selbst habe gemeinsam mit einem Künstler, mit einem Architekten, auch Kurse angeboten, Sehen durch Zeichnen. Das heißt, ich vermittle ein Kunstwerk am Vormittag. Und am Nachmittag kommt der Künstler und die Teilnehmer bekommen ein Zeichenkit. Das bekommen sie von uns. Und der Künstler zeichnet das, was wir am Morgen gehört haben. Und damit meine ich römische Architektur, Säulen, Kapitelle, Dekoration, andere weitere Dekorationen, Statuen, Kosmaten, Fußböden in mittelalterlichen Kirchen. Romanische Kirchenfassaden, gotische Renaissancekirchen, Barockkirchenfassaden. Und viele sagten ganz in den ersten Tagen, wir wissen, wie ein korinthisches Kapitell aussieht, das kennen wir. Und wenn sie anfangen zu zeichnen, dann merken sie, dass sie es nicht kennen, dass sie da nur einmal hingeschaut haben. Und während sie zeichnen, lernen sie erst die Details zu sehen, ein Akanthusblatt zu malen oder Voluten zu malen und die verschiedenen Stilrichtungen. Und Sehen durch Zeichnen ist ein Satz, den wir von Goethe übernommen haben. Er kam nach Rom, sagt Goethe selbst, indem er zeichnete, wollte er besser sehen lernen. Und Goethe hat 800 Zeichnungen von seiner fast zweijährigen Italienreise mitgenommen nach Deutschland. Und die haben ihm die Augen geöffnet.
Auf Ihrer Internetseite ist zu lesen, man muss nicht malen können, wenn man diese Kurse besucht.
Nein.
Wenn ich an meine bescheidenen Bemühungen in der Schulzeit denke, Bilder zu malen, dann kann ich nur sagen, das war ein Trauma. Das einzige Bild war, als unsere Zeichenlehrerin in der Sechster uns gesagt hat, jetzt malt ihr euch mal selber, damit ich euch wieder erkenne zu Hause, weil die uns alle nicht kannte. Da hat sie bei mir gesagt, den habe ich sofort wiedererkannt. Ich habe trotzdem nur eine 3-4 gekriegt. Also Zeichnen ist für mich das Trauma. Von daher bin ich skeptisch, aber Sie bleiben dabei. Man muss nicht zeichnen können,
nein,
um an diesen Kursen teilzunehmen.
Allerdings zeichnen wir nur Architektur. Also architektonische
Glück,
Formen,
ja.
Keine Porträts, ja, okay. Und auch keine Gemälde, sondern nur Architektur, damit man überhaupt an einer Palastfassade oder an einer Kirchenfassade, damit auch jemand sagen kann, warum das eine Renaissance-Fassade ist oder warum ist es eine gotische Fassade oder warum ist das ein Barockpalast.
Also das Zeichen ist das Vehikel zum Sehen. Es geht nicht um die Zeichnung am Ende.
Nein.
Was sind das für Leute, die da zu Ihnen kommen? Ist das aufgegangen, dass das interessierte Privatleute sind?
Das sind sehr interessierte Privatpersonen, die genau auch schon das Bewusstsein mitbrachten. Sie glauben, sie würden die verschiedenen stilistischen Formen auseinanderhalten können, weil sie das gelernt haben. Aber sie haben schon das Bewusstsein mitgebracht, dass es eben nicht so ist. Und als sie anfingen zu zeichnen, haben sie gesehen, in der Tat, jetzt schaue ich zum ersten Mal wirklich hin.
Das klingt sehr, sehr spannend.
Und wenn man das selbst experimentiert, ist es anders, als wenn man es nur liest und von Abbildungen lernt, wie man das in der Schule lernt, ja? Mhm. Und wenn man selber zeichnen muss, das wird nicht beurteilt, wie sie zeichnen hinterher. Sie behalten den Block und es gibt keine Noten dafür.
Dann sind Sie ja weitergegangen und haben eine interessante Kombi gemacht zwischen gegenständlicher Kunst oder darstellender Kunst und Musik. Also da gibt es so Veranstaltungen, die heißen zum Beispiel so Kurse, die heißen Franz Liszt in Rom oder Architektur, Musik und bildende Kunst im barocken Rom. Wie hat man sich das vorzustellen, wie Sie Musik und das Gegenständliche, das Darstellende kombinieren in diesen Kursen? Wie geht es?
Also ich brauche immer neue Herausforderungen. Die klassischen Führungen sind wunderbar und man kann sie immer wieder variieren, aber ich wollte auch andere Gesichtspunkte haben. Ich habe literarische Führungen gemacht, wo Antike oder Leser vorgestellt werden. Und es ist wieder ein glücklicher Zufall gewesen. Ich habe eine Frau kennengelernt, eine Musikerin, die selbst Musikerin ist. Und wir haben gemeinsam überlegt, was können wir mit Musik und Kunst machen? Und da 2011 war ein Gedenkjahr, das Geburtsjahr von Franz Liszt. Und ich habe mich damit beschäftigt und ich bearbeite nur als die Biografie von einem Musiker. Und die Musik übernimmt meine Freundin Barbara Pfeffer von der Folkwang-Universität in Essen, wo sie unterrichtet. Und wir machen gemeinsam 3 Spaziergänge über 3 Tage, die zu den Orten führen, in denen Franz Liszt gelebt hat, gelitten hat, geliebt hat, komponiert hat und gespielt hat. Und kaum weiß jemand, wie lange Franz Liszt mit der Stadt Rom verbunden war. Er hat 10 Jahre permanent in Rom gelebt und kommt weitere 15 Jahre bis zu seinem Todesjahr immer wieder nach Rom und verbringt ein Drittel seines Jahres in Rom. Also er ist ganz eng mit dieser Stadt verbunden und es sind viele verschiedene Orte, die man aufzeigen kann, die voller Energie sind, die diese Menschen dort gelassen haben. Ja, seien es Literaten oder seien es Musiker. Er hat auf dem Forum Romanum gelebt, 6 Jahre, und hat das ganze Forum und den Palatin mit Klaviermusik erfüllt.
Ecco. Das klingt sehr spannend. Es ist schade, dass ich das jetzt nicht miterleben kann. Ich wollte noch auf Ihre zweites, von Ihnen annonciertes zweites Standbein zu sprechen kommen, also auf die Stadtführerin von Rom. Es gibt momentan ein Buch von Andreas Englisch, dem früheren Bildreporter. Mein Rom heißt es, ein dicker Schinken. Da erklärt er sehr aufwendig seinem Sohn, wie man Stadtführer wird, weil er will es werden. Und da hat man den Eindruck, das ist sehr, sehr schwierig. Und ohne die Verbindungen von Andreas Englisch schafft man es eigentlich gar nicht. Ist es, wenn man sie nicht hat, so wie er sie angeblich hat, ist es wirklich so schwierig, Stadtführer in Rom zu werden? Ist es so ein Closed Shop?
Nein, natürlich muss man sich darauf vorbereiten. Heute verlangen sie, dass man ein Universitätsstudium haben muss. Das wurde damals noch nicht verlangt, aber es ist eigentlich Voraussetzung und es sind überwiegend Archäologen, Historiker, Kunsthistoriker, die unter anderem auch Führungen machen auf einem relativ hohen Niveau, würde ich sagen. Und es gibt andere, die andere Methoden haben oder andere Vorstellungen haben, aber mit einer entsprechenden Vorbereitung kann man das machen.
Ich habe sie ja nun selbst erlebt bei Führungen durch die Sixtinische Kapelle und die Vatikanischen Museen und kann nur sagen, es gelingt ihnen wirklich gut. So ist jedenfalls auch immer die Rückmeldung derer gewesen, die das miterlebt haben, dass sie gut erklären können, dass sie klar aussprechen, dass sie Verbindungen, Herstellungen, Deutungen erklären. Man kann es eigentlich verstehen, man kommt eigentlich mit, auch wenn man jetzt noch nicht so tief in die Materie eingedrungen ist, wie bei einem veritablen kunsthistorischen Studium. Also das ist wirklich sehr faszinierend, wie Sie das machen. Da bin ich Augenzeuge, da müssen Sie jetzt auch nichts dazu sagen. Aber ich nehme eigentlich an, so mein Erleben, dass Ihnen das auch ein bisschen Spaß macht, das zu erklären und die Welt denen zu erschließen, die sich jetzt nicht so intensiv schon damit beschäftigt haben. Kann es sein?
Ich kann nur sagen, für mich kann ich mir nicht vorstellen, Kunst zu vermitteln, wenn ich selber keine Freude daran hätte. Es ist für mich der größte Genuss und was Sie am Anfang fragten, all das, was in Rom nicht funktioniert, ja, all diese eher manchmal negativen Seiten, werden in Rom immer wieder ausgeglichen durch die Konzentration von Kunst und Kultur, die sich nur in Rom befindet. Da muss man nur auf das Kapitol gehen, ja, und da geht einem das Herz auf bei einem Licht am Nachmittag und auf das Forum Romanum schauen oder auf die Peterskuppel vom Pincio aus oder in ein Museum gehen und dann vergisst man all das, was nicht funktioniert. Ich denke, dass ich diese Freude, die ich selber an der Kunst habe, versuche ich zumindest auch zu vermitteln und nicht nur Faktenwissen.
Die katholische Kirche ist ja in diesen Tagen schwer gebeutelt, also seit 10 Jahren muss sie sich immer intensiver mit dem Thema Missbrauch beschäftigen. Das bringt viel Unruhe in der Kirche, Ruf nach Reformen werden laut. Man merkt, dass die Bischöfe sich eigentlich trotz aller Bekenntnisse doch nicht so wirklich damit beschäftigen wollen und müssen es aber doch und lieber den Realitäten aus dem Weg gehen. Unangenehmes Thema, kann man alles verstehen. Noch viel älter ist die Kritik an der Kirche, dass sie mächtig sei und dass sie viel Geld habe, zu viel Geld habe und dass die Päpste eigentlich die Schlüsselfiguren sind, die sozusagen in dieser Stadt das Sagen hatten. Das ist immer kritisch konnotiert, das ist nicht neu, das ist uralt. Aber gleichzeitig muss man, glaube ich, sagen, und ich vermute mal, dass Sie das so sehen, dass die Päpste natürlich insbesondere vielleicht ab der Renaissance auch ihr Geld und ihre Macht eingesetzt haben, um Rom eigentlich zu dem zu machen, was man als das Eldorado jedes kunstliebhabenden Menschen bezeichnen könnte.
Das ist sicher alles sehr richtig und die Päpste haben einerseits mit ihrem weltlichen Leben die Reformation eingeleitet. Das ist ein Gebiet, das ist nicht mein Gebiet, das zu beurteilen, aber die andere Seite, dass sie Kunst und Kultur geschaffen haben, das ist sehr richtig. Es war der Gedanke der Renaissance, Kunst nicht nur zu sammeln, sondern Kunst zu schaffen. Und die Päpste selbst und auch die Kardinäle, die angeregt wurden, die Stadt Rom in eine Renaissance-Stadt zu transformieren, das ist die positive Seite, die sich auch zeigt. Und da habe ich gelernt oder erfahren, wenn Macht, Kunst und Geld einhergehen, ist das eine wunderbare Kombination. Weil das eine ohne das andere, ohne Macht und Geld kann auch die Kunst nicht leben. Es ist eine Frage von Maß, das richtige Maß und die Grenze einzuhalten. Und ich glaube, das ist in Rom so gewesen. Und was wir heute in Rom haben und weshalb die Besucher nach Rom kommen, das ist doch den Päpsten zu verdanken und den großen Familien, aus denen sie kamen. Also das war die römische Aristokratie, die italienische Aristokratie, nicht nur die römische, die Kardinäle und Päpste gestellt hat. Und daher brachten sie eine hohe Bildung mit und sie brachten auch einen gewissen Reichtum schon mit und haben es geschafft, diese Stadt erst in eine Renaissance-Stadt und dann in eine Barockstadt zu transformieren mit Künstlern wie Raphael und Michelangelo und Bramante. Und im Barock sind es Bernini und Borromini und Caravaggio, die sie an ihren Hof geholt haben und die auch alle kommen wollten, weil ganz einfach der Papst der größte Prestigeauftraggeber in Europa war.
Ist Michelangelo oder sind Michelangelo und Raphael sozusagen die Schlüsselfiguren auch für das, was hier an Kunst zu erleben und zu sehen ist?
Ich würde sagen, auch Bramante. Bramante als Architekt, Raphael als Maler, Michelangelo als Bildhauer. Das sind die drei größten Künstler hier, die die Hochrenaissance geschaffen haben, um 1500. Und haben natürlich im Auftrag der Päpste die Peterskirche neu gebaut, die Vatikanischen Museen, die Räume von Julius II. Hat Raphael ausgemalt, zumindest die ersten beiden Räume. Und Michelangelo sollte sein Grabmal in der Peterskirche bauen. Er war als Bildhauer gefragt und nicht als Maler und Architekt. Dann bekommt er den Ersatzauftrag für das Grab, was er nicht bauen durfte in diesem Moment, für den Papst Julius II. Und wird dann die Sixtina ausmalen. Und da erweist sich Michelangelo als Maler, dass er genial ist, nicht nur als Bildhauer, sondern auch als Maler. Und noch später wird er als Architekt in Rom arbeiten und die Peterskirche weiterbauen, das Kapitol umgestalten, die Diokletianstermen umbauen in die Kirche Santa Maria degli Angeli, den Palazzo Farnese weiterbauen. Und er wird bis zwei Tage vor seinem Tod, 1564, wird er an seiner Pietà in Rom arbeiten, an der Pietà Rondanini. Und Michelangelo hat, kann man sagen, bis zu seinen letzten Tagen, er wurde 89 Jahre alt, hat er gearbeitet, er hat immer noch kreativ gearbeitet, sich nicht wiederholt. Er war, man kann sagen, ein schwieriger Charakter, unzufrieden mit sich selbst, mit jedem Werk, was er vollendet hat. War er letztendlich nie zufrieden. Es war für ihn nie wirklich abgeschlossen und glücklich. Er wollte immer noch besser werden und weiterarbeiten und sich verwirklichen. Er ist auch gescheitert, hin und wieder aufgestanden, hat weitergearbeitet und hat sich weiterentwickelt. Und darin ist er eigentlich eine der stärksten Persönlichkeiten. Schwieriger Charakter, aber mit sich selbst, und hat viele Werke unvollendet gelassen, weil es gibt es nicht für ihn, dass ein Werk vielleicht komplett vollendet ist und er zufrieden ist. Vielleicht die Pietà in St. Peter, die erste, die er mit 24 arbeitete. Da heißt es, war er einigermaßen zufrieden, aber danach nicht mehr. Das heißt, er hat ein unglaubliches Streben nach Wachstum, nach Verbesserung und immer weiterarbeiten, und das bis wenige Tage vor seinem Tod hat er die letzte Pietà umgearbeitet, bis ihm der Hammer aus der Hand fiel. Das finde ich anregend.
Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen auf Ihre Wurzeln zu sprechen kommen, denn man muss wissen, Sie sind zwar 30 Jahre hier in Rom, Sie sind mit etwa 40 hierher gekommen, aber Sie haben erst kurz davor Ihr kunsthistorisches Studium in Heidelberg angetreten und abgeschlossen. Man muss sagen, Sie kommen aus Eifelbettingen bei Bitburg, das ist etwa 30 Kilometer von Trier entfernt. Da könnte man meinen, Trier mit Porta Nigra, mit Rom, also jedenfalls mit den Römern sehr verbunden, da ist der Weg nach Rom relativ direkt. So direkt war es aber gar nicht, denn bevor Sie kunsthistorische Studien angestellt haben, haben Sie was ganz anderes gemacht und haben einen ziemlichen Umweg gemacht. Das müssen Sie einfach noch ein bisschen erzählen, weil das wahnsinnig spannend ist.
Also meine deutsche Heimat, wie Sie sagten, ist in der Tat in der Eifel, in Bettingen bei Bitburg. Dort bin ich aufgewachsen und war bis zu meinem 15., 16. Lebensjahr bin ich dort gewesen. Vielleicht hat es mich irgendwie immer ein bisschen von dort weggedrängt, auch wenn ich sehr eine glückliche Kindheit dort hatte. Meine Eltern hatten eine Mühle und eine Bäckerei. Und ich bin zunächst, ich habe die Volksschule in Bettingen gemacht und abgeschlossen. Und wurde dann nach Bitburg geschickt in eine, damals nannte man das Haushaltungsschule, damit man lernt, eine brave Ehefrau zu werden. Und wollte mit Kindern arbeiten und habe eine Kinderpflegeschule gemacht in Remagen und in Overath, ein Praktikum, was dazugehörte. merkte aber, dass das auch noch nicht das Richtige ist und wollte weiter und kam auf die Idee, ich will etwas Seriöseres machen oder etwas in einen Helferberuf gehen und kam auf die Idee, ich will Hebamme werden. Meine Eltern waren sehr erstaunt darüber, aber sie haben mich nach Wuppertal gebracht in eine Hebammenausbildungsstätte, wo ich 2 Jahre war und auch diesen Abschluss gemacht habe und war mit 20, hatte ich diese Ausbildung beendet und habe im ersten Jahr mit meiner Schwester gemeinsam 1 Jahr in Lausanne in der Schweiz gearbeitet. Ich habe sehr schnell, ich weiß heute nicht mehr wie, Französisch gelernt und habe dort in der Universitätsklinik gearbeitet. Und mit diesem Geld habe ich dann gedacht, brauchen wir jetzt eine Erholung nach diesem Jahr in Lausanne und sind nach Amerika gefahren und haben das gemacht, was alle in den 70er Jahren gemacht haben. Ein Freakjahr, ja. Und wir haben gejobbt, wenn kein Geld mehr da war, als Kindermädchen in den Restaurants. Wir haben ein Auto gekauft und wir sind durch mindestens 35 Staaten gefahren, Nordmexiko, Kanada, haben Amerika erlebt, eine Welt hat sich geöffnet. Wir haben alle Experimente gemacht, die man so macht, und alles ist gut gegangen und wir kamen nach 1 Jahr wieder heil zurück. Und dann war ich bereit, weiter in einer Klinik zu arbeiten. Ich war in München in einer Privatklinik, in Mannheim und dann in die Universitätsklinik in Heidelberg. Und es war meine damalige Beziehung, ein Mann, der studiert hatte und der mir gezeigt hat, dass es noch ein anderes Leben gibt als das Krankenhaus. Aber ich habe diese Arbeit im Krankenhaus sehr gerne gemacht und ich glaube auch gut gemacht. Aber ich spürte, da ist etwas drinnen, es ist noch nicht das, was mit mir übereinstimmt. Irgendwie. Ich habe das gespürt. Dieser Mann hat mich aufmerksam gemacht, dass es eine Abendschule gibt. Ich habe dann in Heidelberg 4 Jahre lang die Abendschule gemacht. Ich konnte die Realschule überspringen, weil ich 2 Sprachen konnte und diese Prüfung bestanden habe. Und das weiß jeder, der das auch gemacht hat. Das bedeutet von Montag bis Freitagabend 6 bis 10 Uhr Abendschule, Abendgymnasium und danach Nachtdienst oder Wochenenddienste. Man muss voll arbeiten, um das machen zu dürfen, die Abendschule. Und das waren für mich die besten Jahre und ich fand das wie auch meine Mitschüler, ich fand das wunderbar. Es taten sich Welten auf, die mich begeistert hatten, Physik, Mathematik, Literatur, von denen ich bis dahin nicht viel wusste. Nach dem Abitur habe ich dann auf meine innere Stimme gehört, das kann ich sagen. Ich bin nicht dem gefolgt wie die meisten anderen und haben das weitergemacht, was sie vorher gemacht haben. Das heißt, die haben Medizin studiert, die in irgendeinem Heilberuf waren. Und ich hatte inzwischen war sehr viel gereist. Ich hatte lange Auslandsaufenthalte in Mexiko, Guatemala, in Griechenland, in Asien, immer wieder über mehrere Wochen. Und das hat mich wohl auch dazu geführt, ich werde keine Medizin studieren. Ich werde Kunstgeschichte und Philosophie studieren. Das leiste ich mir jetzt. Und das habe ich gemacht und bin sehr glücklich darüber. Und glaube, dass ich seitdem mit mir im Reinen bin.
Das ist eine spannende Vorgeschichte, weil sie natürlich außergewöhnlich sind. Es ist ja nicht so ein gerader Weg.
Nein.
Bei der Hebamme habe ich so ein bisschen gedacht, ich will das aber nicht überbiegen sozusagen, aber im Grunde genommen sind sie ja so ein bisschen diesem Beruf treu geblieben, weil sie ja ein Stück weit Leben abbilden, vermitteln, transparent machen, zugänglich machen, erfahrbar machen, so wie man ein Kind auf die Welt bringt, machen sie ja Zugänge den Leuten, mit denen sie zu tun haben, möglich, die sie ohne sie nicht haben. Das ist ja eigentlich die klassische Funktion einer Hebamme, behilflich zu sein bei dem, was es an Spannenden im Leben gibt. Und das ist ja das Leben schlechthin. Vielleicht ist es ein bisschen überzogen, aber so ganz daneben finde ich es eigentlich nicht, wenn ich Ihnen so zuhöre.
Sie haben nicht ganz Unrecht, aber ich sehe es mehr bei meiner anderen Arbeit, die ich ja heute immer noch mache, die Abgüsse. Wenn ich die Form aufmache, ich gieße ja eine Form aus, wenn ich die aufmache, die ist in der Regel in zwei Teilen gegossen, ein Kopf, und sie aufmache, da ist etwas, was mich an meinen früheren Beruf der Hebamme erinnert. Da ist ein neuer Kopf und den nur ist er nicht perfekt und ich muss ihn ein bisschen bearbeiten, ich muss Unebenheiten korrigieren. Er spricht auch nicht und weint nicht und sagt nichts, ja, aber ich behandelte ihn manchmal, streichelte ihn oder so. Das erinnerte mich eigentlich mehr daran, als die, wenn man will, die Vermittlung von Kunst ist für mich, den Menschen ein bisschen die Augen zu öffnen, wenn sie bereit sind dazu, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen und sie zu genießen als ästhetische Erfahrung. Aber immer wieder, wenn ich eine Form aufmache, ist da, das ist kein Leben, es ist ein Stein, der da ist. Ja? Aber insofern haben Sie recht, das hat mich immer wieder daran erinnert.
Was haben denn Ihre Eltern gesagt, als Sie sozusagen jetzt nicht diesen klassischen vorgezeichneten Weg als sozusagen gelernte Hausfrau und dann im Helferberuf beschritten haben, sondern plötzlich anfangen, Abitur zu machen, zu studieren und dann auch noch nach Rom zu gehen? Wie haben die das denn aufgefasst?
Das war sehr unverständlich für meine Mutter. Meine Eltern wollten, dass ich so bin, so sein sollte wie alle anderen. Das war ein bisschen schwer, wenn man das nicht so macht. Aber ich muss sagen, mein Vater hat da vielleicht etwas weiter gedacht. Er hat uns nie blockiert. Er hat mich nicht blockiert. Manchmal musste ich dafür kämpfen. Ich war seit meinem 16. Lebensjahr nur noch auf Besuch zu Hause, habe immer ein gutes Verhältnis gehabt mit meiner Mutter bis zu ihrem Tode. Aber ich musste meinen Eltern oft auf sehr schwierige Weise doch vermitteln, dass ich doch mein Leben anders gestalte, als sie das für mich geplant hatten. Ich weiß nicht, wie weit sie es verstanden haben letztendlich, aber sie haben mich gelassen. Also insofern bin ich ihnen auch dankbar dafür.
Nach allem, was Sie mir jetzt in den letzten Minuten erzählt haben, erspare ich mir die Frage, weil ich glaube, dass sie beantwortet ist, ob Sie weiter in Rom bleiben oder ob Sie sozusagen eines Tages nach Deutschland zurückgehen. Es sei denn, Sie widersprechen mir jetzt. Ich glaube, ich vermute, ich fühle, Sie bleiben hier. Sind Sie eine Römerin geworden?
Das wird man nie. Ich bin eine Deutsche und bleibe eine Deutsche hier, aber ich werde nicht mehr zurückgehen. Es sei denn, es gäbe einen ganz, ganz wichtigen Grund. Wo soll man hingehen nach Rom? Das ist meine Heimat, es ist ganz einfach meine Heimat geworden. Es ist keine Frage von Wertung. Es ist meine Heimat geworden. Mein Kompass zeigte immer nach Süden. Und ich bin froh, dass ich ihm gefolgt bin. Es ist nicht nur das Klima, die Sonne, die Lichtverhältnisse, das Essen, die Leichtigkeit der Menschen hier der Italiener, ihre Lebensfreude, die sie ausdrücken, kleine Lebensfreuden. Es ist das Lebendige und das, ich kann mir nicht denken, irgendwo anders hinzugehen. Und ich wüsste nicht, welche andere Stadt diese Konzentration an Kunst und Geschichte hat, diese Museen hat, diese Kirchen hat, die auch Museen sind, die eine ästhetische Erfahrung ohne Ende sind und einem Lebensfreude geben.